ARD Sounds.
Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, hier bei KI und Jetzt mit mir, Simin Sadeghi. Ich bin Journalistin und Moderatorin beim Saarländischen Rundfunk. Und mit dir,
Aljoscha Burchert, Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Hallo.
Hallo. Wir haben uns jetzt 2,5 Wochen nicht gesehen. Das werden unsere Hörerinnen und Hörer nicht mitgekriegt haben, weil wir ein paar Folgen vorproduziert haben. Aber ich war im Urlaub und deswegen freue ich mich ganz besonders, Aljoscha, dass wir uns jetzt endlich wieder sprechen können.
Ja, ganz meinerseits. Die Freude ist auch hier groß.
Da kommt man nicht aus dem Urlaub zurück und denkt, ach Mann, warum ist
wieder mit Aljoscha.
Ja.
Wir haben heute mal wieder eine Schulfolge, was ich sehr, sehr cool finde, denn an diesem Themenbereich merkt man eigentlich, wie die Entwicklung voranschreitet. Also ne, es wird mit jeder Folge immer konkreter und immer mehr Nutzungskontexte, über die man reden sollte und muss. Und die Schule ist ja jetzt auch wieder so ein interessantes, so ein kleiner Mikrokosmos der zwei Geschwindigkeiten. Ja, wir haben ein insgesamt eher träges System, was mit Neuerungen und Veränderungen eher langsam umgeht, was ja vielleicht im Großen und Ganzen auch ganz gut ist oder war. Und dann haben wir eben einen Teil, ich sage jetzt mal der Stakeholder, namentlich die Schülerinnen und Schüler, die halt mit der Technologie sehr schnell voranpreschen, weil sie sich Vorteile davon erhoffen. Und das ist natürlich interessant, wie geht so ein System, wie geht es damit um, dass wir hier zwei total unterschiedliche Geschwindigkeiten haben im Großen und Ganzen.
Genau das, ja. Und ich erinnere mich noch an meine Schulzeit, als das Internet da gerade dann doch so salonfähig wurde, dass jeder Internet zu Hause hatte. Und wir haben sehr viel gecopy-pastet bei zum Beispiel PowerPoint-Präsentationen und so weiter. Und dann ist die Frage, lernen Kinder, Schülerinnen und Schüler, eigentlich auch was, wenn sie KI benutzen und wenn sie Hausaufgaben mithilfe von KI machen lassen? Oder muss die Schule sich da jetzt mal umstellen und muss da die Weichen stellen, damit Schüler auch mit KI etwas lernen?
KI und Jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Darüber wollen wir heute sprechen, und zwar mit unserem heutigen Gast, und der heißt Bob Blume, ist Lehrer, Sachbuchautor, Blogger, Podcaster unter anderem, macht ganz viel Bildungsinfluencer, auf Instagram nennt er sich Netzlehrer, und über all das wollen wir heute mit ihm sprechen. Hallo Bob, schön, dass du unser Gast bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo Bob.
Du bist bzw. warst selbst Lehrer bis letztes Jahr, wenn ich das richtig gelesen habe. Haben deine Schülerinnen und Schüler schon viel KI benutzt und ihre Hausaufgaben mit ChatGPT und Gemini gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich immer weniger Hausaufgaben gegeben habe, genau aus dem Grund. Also ich habe im Januar 2023, also ja 2-3 Monate nachdem ChatGPT das Licht der Welt für die Öffentlichkeit erblickt hat, schon den Satz rausgehauen, Hausaufgaben sind tot. Damals hat man mich etwas komisch angeguckt und mittlerweile ist es sogar beim Deutschen Lehrerverband angekommen. Also im Mai dieses Jahres 2026 sagte der Stefan Düll, der Vorsitzende des Lehrerverbandes, man müsse jetzt ja mal schauen, wie die Hausaufgaben überhaupt noch gemacht werden können. Er schlug vor, dass die Schülerinnen und Schüler die Hausaufgaben jetzt per Hand machen müssen, was ich als Lösungsstrategie so hilflos naiv finde, dass sich da zeigt, wie viel eigentlich noch gemacht werden muss. In kurz, ja, Schülerinnen und Schüler haben es immer mal wieder gemacht, aber ich habe natürlich versucht, eine Vertrauensbasis herzustellen und ganz viel darüber zu sprechen, wann lohnt sich das, wann ist das sinnvoll, aber es gibt ja Kontexte, und wann möglicherweise nicht. Und ich glaube, genau diese Form des Meta-Diskussion, die muss unglaublich viel mehr in die Schule, denn ansonsten passiert so eine gegenseitige Täuschung, die eigentlich Quatsch ist, und zwar nicht nur von Schülerseite, sondern auch von Lehrerseite.
Das ist total spannend, dass du das sagst, denn in meiner Schulzeit hat mir schon die Meta-Reflexion dessen, was wir da tun, oft gefehlt. Ja, die Lehrer haben gesagt, ja, hier gibt es diese Regel und dann gibt es eine komische Ausnahme dazu. Das muss man, da hast du gefragt, warum ist denn das so? Ja, das muss man einfach wissen. Viel zu wenig gesagt, hey Leute, wir lernen hier ein System, das haben Menschen sich ausgedacht, das hat seine Ecken und Kanten, das funktioniert mal und mal nicht, aber es ist gut, wenn man insgesamt sich systemisch an Probleme ranmacht. Also diese Art der Metareflexion, die hat mir damals schon gefehlt. Das hieß dann immer, ne, jetzt Klappe halten und auswendig lernen. Das war mir damals schon zu wenig und offensichtlich in den heutigen Zeiten viel zu wenig.
Ja, nicht zu viel nachfragen.
Ja, und wir können auch wirklich sagen, dass ich finde es immer schwierig, und da können wir ja gerne nochmal drüber sprechen, weil es da ja ganz unterschiedliche Bewertungen geht. Ich finde, man kann KI mit nichts vergleichen, was vorher da war in Bezug auf das Bildungssystem. Also es ist tatsächlich revolutionär, und zwar deshalb revolutionär, nicht in so einem positiven, in so einer positiven Zielorientierung, ja, jetzt wird alles endlich schöner oder so, sondern dahingehend, dass ich sagen würde, egal ob man es nutzt, nicht nutzt, reflektiert oder nicht reflektiert, es ist eine gnadenlose Umwälzung. Aber wir hatten immer mal wieder ja bestimmte technische oder gesellschaftliche oder digitale Phänomene auf die Schule hätte reagieren können. Beispielsweise Wikipedia. Der große Wikipedia-Schock, der bestand ja darin, dass die schulische Reaktion eigentlich war, ihr dürft das nicht nutzen. Anstatt dass man sich hingesetzt hätte und geguckt hat, wie funktioniert eigentlich Wissensaufbau in so einer vernetzten Gesellschaft? Denn das ist ja nicht völlig willkürlich, sondern das hat ja letzten Endes eine sehr viel höhere Reliabilität als jetzt zum Beispiel irgendein Wörterbuch, was schon 20 Jahre alt ist. Mhm. Und das wiederum heißt, ich glaube, dieser Punkt, dass Schule mehr auf, und ich nehme jetzt ein systemisch und verändere es ein ganz kleines bisschen, mehr auf den Prozess gucken muss als auf das Ergebnis. Das ist eigentlich das, was jetzt nach und nach absolut relevant wird.
Ich erinnere mich daran, und das habe ich auch schon oft erzählt hier im Podcast, dass damals dann immer gesagt wurde, benutzt ja nicht Wikipedia oder schaut nochmal nach, was ihr da an Antworten bekommt, denn die Antworten dort kann jeder reinschreiben, die Infos, und dadurch würden sie ja auch öfter falsch sein. Genauso wie man ja jetzt auch bei Chatbots sagt, glaubt nicht alles sofort, dann werden da auch Studien rangezogen, über die wir hier auch gesprochen haben, über die Fehlerquote und so weiter und so fort. Hat aber ja auch schon, hatte ich damals auch schon sowas wie du sagst, Hilfloses von Lehrerinnen und Lehrern. Es wurde uns auch nicht erklärt, wie das funktioniert.
Ja, und vor allen Dingen der Witz an der Sache sind aus meiner Sicht drei Dinge. Das erste ist, mittlerweile würden wahrscheinlich viele Lehrkräfte sich wünschen, dass Schülerinnen und Schüler Wikipedia benutzen. Mhm. Es ist aber zu kompliziert. Es ist grundsätzlich nicht nur komplex in der Form der Darbietung, sondern Schülerinnen und Schüler haben ja auch irgendwann mitgekriegt, komisch, da sind ja aber ziemlich viele Wörter irgendwie blau. Also wenn man einen Wikipedia-Artikel wirklich so liest, dass man ihn versteht, muss man eigentlich mindestens 23 Artikel lesen. Mhm. Ja? Das andere ist, ich habe damals damit experimentiert auf unterschiedlichen Ebenen. Ich habe zum Beispiel einer Schülerin mal gesagt, sie soll ein Referat halten und sie dürfe nur Wikipedia benutzen. Da war das große Oho. Aber jedenfalls konnte ich sie da ja auch nicht überprüfen, wollte ich auch nicht. Habe ich gesagt, probier mal. Und während du probierst, das nur auf der Grundlage von Wikipedia zu machen, reflektier mal, wie es dir damit geht. Das ist übrigens jetzt bei KI auch total spannend. Du machst nicht nur die Arbeit, die scheinbar effizient ist, sondern du guckst auch, was davon ist eigentlich, was macht das mit mir sozusagen? Ein bisschen esoterisch hört sich das an, soll es aber gar nicht sein. Und das dritte ist, höhere Ebene. Ich habe Schülerinnen und Schüler, nachdem wir richtig fit waren, aber es war eine super Klasse, gesagt, okay, jetzt gucken wir mal, dass ihr in einen Artikel, ich glaube, zu einem Buch was reinschreibt. Und zwei Wochen später gucken wir, was noch da drin ist. Wir haben da eine Art von Wettbewerb draus gemacht. Und das ist natürlich geil, weil wenn dann letzten Endes dein Satz da drin bleibt, weil er eine sehr sinnvolle Ergänzung ist, dann merkst du nicht nur, ich habe was gelernt für den Lehrer oder ein bisschen auch für mich, sondern auch fürs Leben, nee, Quatsch, sondern auch für einen gesellschaftlichen Kontext, der mitgebaut wird. Ja, es gibt ein großes Buch von Allard Asmussen, die nennen das Unbestimmtheit, die mit produziert wird von allen, die daran beteiligt sind. Und das ist eine Schwierigkeit, die Schule halt hat, weil die immer so tut, als wüsste sie immer schon, was rauskommen muss. Wir aber in einer Welt der Unbestimmtheit und der Komplexität leben, wo das Gegenteil der Fall ist. Man weiß vorher noch nicht, was rauskommt.
Und dein, was macht das mit mir, ist ja auch eine interessante Antwort auf das, was du vorhin gesagt hast, diese hilflose Idee, mach die Hausaufgaben bitte handschriftlich. Also wenn ich mir dann von ChatGPT die Hausaufgaben vorschreiben lasse und sie handschriftlich nochmal abschreibe, absolut, was macht das mit mir? Das fühlt sich halt super blöd an. Ja, das fühlt sich halt absolut völlig unnötig an. Und da weißt du sofort, das ist nichts Gutes, was ich hier mache.
Genau.
Ich würde nochmal bei der Habenseite der Schule auch anfangen. Und aus deiner Sicht, das ist jetzt natürlich auch subjektiv, mal fragen, was findest du denn in der Schule läuft besonders gut und wäre besonders schützenswert, was vielleicht gerade durch diesen KI-Einsatz jetzt bedroht ist oder droht wegzukippen, was wir auf jeden Fall erhalten müssten?
Ja, das ist eine wahnsinnig gute Frage, denn also ich habe gerade einen Spiegelartikel geschrieben über KI und Schule und der fängt total positiv an. Es gibt nämlich immer mehr Schülerinnen und Schüler, jetzt in dem Beispiel waren das Schüler, die mithilfe von KI perfekte Ergebnisse produzieren. Also einer hat zum Beispiel mit KI und adaptivem Lernen, ja, und bestimmten Strategien, adaptiv heißt einfach, KI weiß, wo ist mein Niveau, wo sind meine Fehler, wo kann ich weitermachen, 900 von 900 Abiturpunkten gemacht. Ein anderer Schüler, ein Maturant aus der Schweiz, hat sich ein Faust-KI selber als quasi Assistenten gebaut und hat da auch eine super Note über den Faust gemacht. In dem Fall würde ich aber sagen, die Schülerinnen und Schüler die das gemacht haben, die dribbeln das System aus, die hacken das System, wenn man so möchte, die kriegen die perfekten Noten, die machen das aber für die Schule, nicht in der Schule. Das ist ja erstmal ein großer Unterschied. Der zweite Punkt ist, wenn wir diese Formen der Individualisierung weiterdenken, müsste man sich dann ja die Frage stellen, die ich übrigens in einem Kapitel auch, in einem Buchkapitel titelgebend gestellt habe, warum brauchen wir Schulen da eigentlich noch? Also was brauchen wir, wenn doch alle relativ perfekt auf hinterher ein Ergebnis kommen? Und es gibt aus meiner Sicht drei sehr gute Antworten. Das erste ist, was alle Leute, die sehr gute Noten bekommen, die mit Hilfe von KI machen, gemeinsam haben, ist, dass sie, Achtung, Glitter, Filmmusik, es wollen. Du musst es vorher wollen. Weil ob du mit oder ohne KI nicht lernst, ist egal. Ja? Und das ist ein Riesending, weil da kommt jetzt sozusagen die Rolle des Lehrers nochmal ganz anders. Nicht, indem er sagt, ich weiß, wie du dir noch besser adaptiv Faust beibringen kannst, sondern indem jemand reinkommt, so wie ich, der leicht gestört ist, weil er Germanistik studiert hat und mit leuchtenden Augen sagt, ich glaube, dass da jemand sitzt, der einsam ist in seinem Kellerloch und sich fragt, was mache ich hier eigentlich? Ich glaube, das ist nicht so weit von der Lebensrealität vieler Menschen entfernt. Und das wissen wir auch. Und dann ist die Kompetenzerfahrung hinterher eine ganz andere. Nämlich nicht nur, ich habe diese Faustprüfung mit 1,0 bestanden, sondern ich habe verstanden, dass da möglicherweise was drinsteckt, was allzu menschlich ist und in dem es auch um mich geht. Mhm. Das Zweite ist, Schule ist der einzige gesellschaftliche Ort, wo alle hin müssen. Das ist auch das Gefährliche an, aus meiner Sicht, diesen Ideen zum Beispiel der AfD, aber auch anderer, eine Bildungspflicht anstatt eine Schulpflicht zu machen, weil sie sozusagen Bildung nur als individuellen Wissenserwerb sieht. Schule ist aber der Ort der konstruktiven Zumutung. Das, was andere sagen, zu hören, zu sagen, ich verstehe nicht, wie du das denken kannst und trotzdem nicht sofort anzufangen, Morddrohungen auszusprechen. Ne? Weshalb man so, wenn es um Social-Media-Verbote geht, wenn ich so in meinen Facebook-Feed reingucke, dann müsste man das ab 45 machen, nicht unter 16. Also das ist auch ganz wichtig. Und dann ist Lernen ja immer auch ein gemeinschaftlicher Akt. Also ich habe gerade aus Gründen für ein anderes Projekt viel gelesen zum Begriff Leistung. Und es ist ja total spannend, wenn man sich das anguckt, was Leistung eigentlich ist, dass letzten Endes zwar immer so getan wird, als wenn Leistung individuell ist, es aber mit ganz vielen Komponenten zu tun hat, die nicht im eigenen Ermessen liegen. Ja, zum Beispiel, ja, wer dich unterstützt, wer dir Freiraum gibt, wer dir was erklären kann und so weiter. Das heißt, diese Funktion von Schule ist auch ganz wichtig. Das heißt, diese drei Punkte, die Inspiration, die man bekommt, die Möglichkeiten, in Interaktion zu kommen, auch wenn es einem nicht gefällt, und eben die Möglichkeiten der gemeinsamen Unterstützung, die sind wahnsinnig toll. Und wenn es so einen Ort nicht geben würde, dann müsste man ihn eigentlich erschaffen. Problem ist nur, dass Schule natürlich oftmals genau auf diese Dinge viel zu wenig Rücksicht
nimmt. Du hast im Unterricht ja auch schon sehr früh angefangen, KI einzusetzen. Was hast du da gemacht?
Ich erkläre es und sag dann mal, was das Problem damit ist. Also ich habe natürlich so ein bisschen rumexperimentiert. Ich gebe ein Beispiel. In der 7. Klasse müssen die Schülerinnen und Schüler Berichte schreiben, also Bericht als Textform. Und da ist in den meisten Deutschbüchern sind dann so 5, 6 Bilder. Ja, zum Beispiel auf dem einen, ein Junge ist auf dem Fahrrad, er steigt auf, er fährt los, er fährt irgendwo gegen und fällt runter, ist für Siebtklässler natürlich wahnsinnig interessant, ja. Also ihr könnt euch vorstellen, das ist ja, also Lama geht's ja nicht, ja. So. Und was ich damals gemacht habe, ist, ich habe ChatGPT gesagt, er soll sich ein Unfallszenario ausdenken mit unterschiedlichen, also mit einem Fahrzeug, mit einem anderen Fahrzeug. Natürlich darf es nicht gewalttätig sein, mit einem Zeugen, der irgendwo stand, die Kreuzung. Ich habe alles beschrieben und habe gesagt, gleichzeitig sag uns aber nicht, wie es tatsächlich gewesen ist, sondern wir befragen die unterschiedlichen Zeugen. Mhm. Und das war im Grunde genommen sehr funktional eingesetzt. Sehr funktional heißt, anstatt dass ich gesagt habe, übrigens in einem Bericht ist es wichtig, wer, wo, wann, wie, ne, diese W-Fragen, kommen die Schüler da selber drauf. Wenn die den Zeugen befragen und der sagt, ja, also ich hörte es dann irgendwie knallen, ich stand da und man weiß aber nicht, welche Uhrzeit, dann muss man plötzlich, denkt man, aber warte mal, der LKW-Fahrer hat doch was anderes gesagt. Also das heißt, eine sehr funktionale Einbindung. So. Das Zweite, was ich gemacht habe, wir haben Interviews geführt mit zum Beispiel einem Industriearbeiter des 19. Jahrhunderts, gefragt, wie viele Kinder hast du, wo wohnst du und so weiter, im Fach Geschichte. Und auch hier, wahnsinnig wichtige Unterscheidung, das ist erst passiert, nachdem wir die Quellen analysiert haben. Der Kompetenzerwerb ist nämlich der dann zu sagen, ja, das ist total realistisch, was rauskommt. Das kannst du aber nur, wenn du es beurteilen kannst. Wenn du jetzt KI einsetzen würdest, um die Fakten sozusagen dir zu erarbeiten, dann wäre es, glaube ich, die falsche Reihenfolge. Und dann habe ich hinterher KI ganz anders eingesetzt. In der 10. Klasse war das so, dass ich festgestellt habe, dass das mit den Digital Natives auch nicht so ganz passt. Ich hatte denen gesagt, wenn ihr mich überzeugt, dass wir keine Hausaufgaben machen, haben wir keine Hausaufgaben auf. Ich wusste schon, ich will denen sowieso keine Hausaufgaben aufgeben, weil das ist ja sozusagen mein Punkt. Aber die wussten es nicht. Und ich wusste auch, ich kann auf jeden Fall besser argumentieren als die, weil ich bin Experte darin. So, das heißt, wir brauchen eine Vertrauensbasis, dass die dann auch wirklich sagen, ja, okay, sie haben uns. So. Und dann haben die das geschrieben. Letzten Endes ging es um Erörterung, ne? Aber das habe ich denen natürlich nicht gesagt, sondern die wollten ja unbedingt keine Hausaufgaben machen, was natürlich diesen motivationalen Effekt hat. So. Und dann habe ich gesagt, ja Mensch, dann wisst ihr was, dann dürft ihr jetzt KI verwenden, um eure Texte besser zu machen. Was war der Prompt, den die eingegeben haben? Macht meine Texte besser. Und dann sind die nicht besser geworden, die Texte. Da habe ich gesagt, an wem liegt das denn jetzt? An euch oder an der KI? So, das heißt, wir haben erstmal Prompten richtig gelernt und dann haben wir sozusagen KI benutzt wie Mollick das sagt, der sagt, be the human in the loop, das heißt, nutz die KI, aber überprüfe auch wieder und geh sozusagen wie so eine Art von Assistenz ein. Und dann habe ich gedacht, aber jetzt Moment mal, wenn ich die das jetzt benutzen lasse und in der Klausur spielt das überhaupt keine Rolle, ist ja auch blöd. Und dann haben wir tatsächlich die erste Klausur mit KI geschrieben. Das sah so aus, die Schülerinnen und Schüler haben den Text gelesen, den sie erörtern mussten. Der ein oder andere erinnert sich, Texterörterung, was man da machen muss. Was man vielleicht nicht im Kopf hat, ist die Abstraktionsebene. Das ist ganz schön schwierig, weil du hast einen Meinungstext zu einem Thema und du kennst vielleicht das Thema noch nicht mal. Und dann musst du auch noch auf die Meinung reagieren. Das heißt, als Deutschlehrer würde ich argumentieren, man bewertet ganz oft, wie oft Schülerinnen und Schüler die Tagesschau gucken. Weil ob das Thema denen passt oder nicht, ist ja weiß man ja vorher nicht. Das heißt, was die gemacht haben, ist, die haben alle den Text gelesen, dann haben die alle einen Prompt geschrieben und dann durften die in der Klausur 10 Minuten darüber diskutieren, welches der beste Prompt ist. Und nachdem die das diskutiert hatten, habe ich den Prompt reingegeben und denen die Ergebnisse zugespielt, die sie dann in der Klausur benutzen durften. Und da würde ich sagen, das ist sozusagen dann schon sozusagen eine Ebene drüber, zu dem wir interviewen jetzt mal irgendeinen Industriearbeiter oder wie ein Biologielehrer erklärte, die Zelle. Ich hätte auch unbedingt gerne mal so ein Interview mit dem endoplasmatischen Reticulum gehabt. Aber ehrlich gesagt ist das natürlich dann etwas, was sozusagen über dieses Motivationale rausgeht. Und da nutzt man KI dann wirklich auf eine Art und Weise, die vielleicht auch nach der Schule sinnvoll sein kann.
Und jetzt hast du schon meine Frage beantwortet, die ich jetzt gestellt hätte, wie du sicherstellst, dass alle den gleich guten Zugang haben oder ein gleich gutes KI-System benutzen, weil du einfach gesagt hast, ne, wir einigen uns drauf und nutzen alle dasselbe Ergebnis und laufen genau. Von da weiter. Dann hast du es ja eigentlich. Ja.
Genau. Und der Witz an der Sache ist folgender. Also ich will mich jetzt ja auch nicht selber schlecht machen. Es gibt, glaube ich, sehr gute Gründe, das auch zu kritisieren, wie ich das gemacht habe. Aber was toll ist, ist, dass ich glaube, die Schülerinnen und Schüler dachten, wenn der ein oder andere der Hörenden noch Asterix bei den Olympischen Spielen kennt, der nimmt erst den Zaubertrank, ist schneller als alle anderen, dann wird ihm das verboten von Olympischen Komitee und dann sorgen sie dafür, dass die Römer das nehmen und die sind dann alle gleich schnell, werden aber überführt, weil da blaue Farbe drin ist, die strecken die Zunge raus und Asterix gewinnt als einziger, der nicht den Trank genommen hat. Und die Schüler dachten, geil, wir kriegen jetzt alle eine Eins. Und würde ich ja auch wirklich gönnen, aber was rausgekommen ist, die Notenverteilung, die war relativ gleich. Das, was sich verändert hat, war der Fokus der Betrachtungsweise, weil es viel weniger darum geht, wie viel weiß jetzt zum Beispiel ein Schüler über Plattformlogiken und TikTok, darum ging's, sondern ist er oder sie in der Lage, mit den Informationen, die ja allen vorliegen, so argumentativ zu arbeiten, dass es kohärent ist, dass es nachvollziehbar und dass es sinnvoll ist. Schülerinnen und Schüler sagen ja oft, für Deutsch kann man nicht lernen. Und ich würde sagen, das Gegenteil ist der Fall. Ich habe das jahrelang auch gemacht, deshalb habe ich die bloggen lassen und schreiben lassen und so, weil Schreiben lernt man halt durch Schreiben. Ich weiß, ist voll die krasse Erkenntnis. Aber was ich meine ist, die Verteilung war dieselbe. Ne? Und jetzt käme es noch mehr darauf an zu üben, wie man zum Beispiel Informationen verarbeitet und in den Kontext setzt. Und viel weniger darum, ob man an dem Tag jetzt irgendwie gerade einen guten Moment hat.
Aber hast du jetzt, könnte man ja auch sogar noch weiter träumen und sagen, vielleicht ist es sogar ein bisschen mehr gerecht als vorher. Denn die Leute, ich sag mal, die aus einem bildungsfernen Haushalt kommen, wo vielleicht nicht jeden Tag gemeinsam die Tagesschau geguckt und reflektiert wird, die haben plötzlich dieselben Chancen wie jemand anders, dem alle Themen der Welt sozusagen oder aktuelle politischen Themen parat sind.
Exactly.
Und da hänge ich gerade noch dran. Haben denn die gleichen Schüler auch die gleichen Noten bekommen oder hat sich das irgendwie verteilt und umgekehrt?
Du, das weiß ich nicht, weil ich habe ja keine Längsschnittstudie gemacht. Mhm. Ne? Also sozusagen, weil ich wüsste ja jetzt nicht, ob derselbe Schüler mit in einem anderen Kontext dieselbe Note hätte. Ne? Ich glaube, das Wichtige war auch, dass sich das sozusagen ergeben hat. Ich habe am Anfang dieser Unterrichtseinheit, wusste ich auch gar nicht, dass wir erstens KI einsetzen, zweitens KI dann reflektieren, wie kann ich das gut verwenden und drittens in die Klassenarbeit machen. Ne? Und in die nächste Einheit, da erinnere ich mich auch noch dran, da ging es um Parabelanalyse, also so ne, Kafka, Brecht und so weiter. Da haben die kein KI benutzt. Warum nicht? Weil es da ja um eine Interpretation geht, um eine Deutung, die in der Auslegung aus der jeweiligen Person rausgehen muss. Ne? Aber das, was Aljoscha gerade gesagt hat, das ist der springende Punkt. Und das ist das, was sozusagen an dem Schule ja oft dran leidet. Denn, machen wir uns nichts vor, bevor die Schülerinnen und Schüler massenhaft, wir sprechen von der GYM-Studie Ende 2025 von 75%, die von sich selber sagen, dass sie KI für Hausaufgaben nutzen, das war ja vorher schon unfair. Früher hieß es noch nicht ChatGPT, sondern Akademikereltern. Ja, und jetzt ist es so, dass Akademikereltern immer noch eine Rolle spielen, weil die viel besser erklären können, wie man ChatGPT und Co. dafür nutzt oder die eben die bessere Version bezahlen können. Also das, was du gerade gesagt hast, Aljoscha, das ist der springende Punkt an der ganzen Sache, dass man nicht Gerechtigkeit kann man nicht sagen, aber dass es zumindest gerechter wird in der Leistungsüberprüfung, weil du eben viel mehr guckst, wie jemand umgehen kann mit Informationen. Und nicht, welche er sowieso schon vorher hat. Ja.
Also Prozess, hast du ja vorhin gesagt, der Prozess ist viel wichtiger, genau, des gemeinsamen Lernens und Erarbeiten, genau, als jetzt das Ergebnis, was dann da für ein Essay oder für eine Erörterung oder so dann, genau, steht. Ja.
Da stelle ich jetzt aber meine Frage, wo ich gar nicht weiß, wie ich selbst dazu stehe, aber vielleicht wisst ihr es ja oder du, Bob. Und zwar, du hast gerade das endoplasmatische Retikulum schon angesprochen, ist neben der semipermeablen Membran aus der Biologie noch das Einzige, was ich weiß, obwohl ich überhaupt gar nicht mehr weiß, was das ist. Beim Zweiteren könnte ich mir das mit meinem Latein noch herleiten, beim endoplasmatischen Retikulum nicht. Warum weiß ich nicht, was das ist? Weil ich einfach mal irgendwann dieses Wort auswendig gelernt habe und dann wahrscheinlich früher erstmal in der, keine Ahnung, 8. 9. Klasse wichtig war im Biologieunterricht und das ist irgendwie hängen geblieben. Das heißt, Dinge, die man auswendig lernt, weiß man vielleicht jahrelang, Jahre später, wenn es auch nur noch der Name ist. Und mir ist aufgefallen, ich habe da vorhin kurz aus dem Urlaub erzählt, man sitzt zusammen, man guckt schnell was nach, aber 5 Minuten hat man das auch später schon wieder vergessen. Ne? Also das, was früher in der Schule gemacht wurde, reinpauken, damit es lange auswendig lernen, lange im Kopf bleibt, ist es schlechter oder besser oder genauso wie wenn man mal schnell was den Chatbot fragt oder googelt?
Das ist eine ziemlich große Frage. Ich versuche es mal so ein bisschen aufzuteilen. Meine Lieblingsdefinition von Bildung kommt von dem englischsprachigen Philosophen Alfred North Whitehead, der gesagt hat, Bildung ist der Erwerb der Kunstfertigkeit, sich Wissen nutzbar zu machen. Und das finde ich deshalb nicht nur wichtig, weil es um sozusagen diese Nutzbarmachung des Wissens geht, sondern weil man das verkürzt ja auch sagen könnte, Bildung ist der Erwerb, also Bildung ist Lernen. Das hat sozusagen diese Prozessorientierung schon drin. Der eigentliche Punkt ist aber, dass wir, glaube ich, sehr aufpassen müssen. Es gibt gerade im Bildungsbereich, aber natürlich überall gesellschaftlich auch, so eine Art von Tendenz, alles so 0 oder 1 zu sehen. Brauchen wir jetzt noch Wissen oder brauchen wir kein Wissen mehr? Und es gibt sozusagen eine ganz große progressive Linie von Leuten, die sagen, naja, heutzutage kann man ja alles abrufen. Und dann gibt es so eine unbeholfene Antwort, ja, aber was ist, wenn du im Urwald bist und dein Handy funktioniert nicht?
Genau.
Beides finde ich Quatsch. Erstens geht es ja darum, dass du ein Referenznetz hast, mit dem du erstmal überhaupt mit Antworten aus dem Netz oder über KI umgehen kannst, ja, im besten Fall beurteilen kannst, wow, das ist jetzt aber ein bisschen oberflächlich oder das ist nicht oberflächlich. Und zweitens ist der Prozess von Bildung in der Schule noch viel mehr als nach der Schule Orientierung für etwas zu geben, von dem du noch nicht weißt, dass es möglicherweise interessant für dich ist. Das heißt, rückwirkend kann man ja immer sagen, also es gibt so viele Leute, die sagen, ja, das habe ich gemacht, das war überhaupt nicht nützlich für mich. Aber letzten Endes ist das ja sozusagen, du guckst linear auf etwas zurück, von dem du nicht weißt, dass es aber möglicherweise etwas gewesen hätte sein können, in die Richtung du auch hättest gehen können. Ich habe mal an anderer Stelle gesagt, Bildung bedeutet auch, das kennenzulernen, wogegen man sich entscheiden kann. Deshalb spreche ich ganz oft davon, dass Schule es schaffen muss, für Schülerinnen und Schüler die Relevanz von Wissen und Können herzustellen. Und Relevanz ist für mich ein ganz großer Unterschied, auch wenn mich der eine oder andere jetzt für so ein bisschen Korinthenkacke hält, ein ganz großer Unterschied zu Nützlichkeit. Weil Nützlichkeit suggeriert, ich kann damit sofort, und jetzt wisst ihr sofort, ja, Miete, Versicherung, Finanzen, so, das müssen wir doch nur in der Schule machen. Bin ich mir aber nicht so sicher, weil wenn du nie kennenlernst, was für ein unglaubliches Glück es ist, ein Buch zu lesen, ins Theater zu gehen, ein Musikstück zu hören und darüber nachdenken zu können, dann weißt du ja auch nicht, dass es für dich möglicherweise relevant sein muss. Deshalb ist es so, dass gerade in Zeiten von KI Wege gefunden werden müssen, die kognitiv, aber auch emotional dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler merken, ey Mensch, das ist ja für mich. Und wenn ich weiß, das ist für mich, dann kann ich mit KI auch besser werden oder, ne, oder auf eine Art und Weise kreativ sein, die mir neue Wege dafür gibt. Aber da müssen wir aufpassen, weil die Stimmen werden immer lauter, die Bildung sozusagen komplett operationalisieren und unter so einer Nützlichkeit, unter so einem Diktat der Nützlichkeit sehen. Und ich glaube, das wäre ungesund, wenn wir uns weiter in die Richtung bewegen.
Für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass dieses träge System Schule, von dem Aljoscha schon gesprochen hat, sich denn da in nächster Zeit verändert? Weil es gibt wahrscheinlich nicht nur Menschen wie dich, die sagen, ich probiere jetzt hier was, auch wenn es viele natürlich Engagierte gibt.
Ja, auf der anderen Seite, ich wäre mal interessiert, gerne auf Spotify oder wo auch immer kommentieren, ob ich so wahrgenommen werde. Weil ich habe ja wirklich auch, sagen wir mal, konservative Tendenzen, wenn man so möchte. Oder zumindest bin ich sozusagen kein Jubelperser für den Gebrauch jedweder Form von Technik. Ne?
Aber du warst zumindest einer von wenigen Lehrern, die KI in Klassenarbeiten als erstes eingesetzt haben.
Genau. Also es gibt verschiedene Ebenen. Die eine Ebene ist, ich glaube, noch nie zuvor hat die Kultus- und Verwaltungsebene so schnell auf eine bestimmte Tendenz reagiert wie nach ChatGPT. Also es gab den ersten Leitfaden schon 5 Monate später und 5 Monate im Bereich der Verwaltung ist irre schnell. Es gibt in Niedersachsen momentan Bestrebungen, KI und Prüfungen miteinander zu verheiraten. In Bayern ist gerade ein Leitfaden rausgekommen. Die machen richtig jetzt Tacheles, die ändern das Gesetzgebungsverfahren. Also es zeigt sich, da ist viel Dynamik drin. Und das ist übrigens auch total wichtig, weil wir schon während dieser ersten Digitalisierungsphase, auch jetzt nach Corona, als dann gesagt wurde, also wir brauchen jetzt irgendwie iPads und so, verpasst wurde, das auch an Prüfungsformate anzugleichen. Also mit anderen Worten, wenn du als Deutschlehrer immer in 6 Wochen ein bestimmtes Thema gemacht hast und jetzt machst du 6 Wochen lang mit dem iPad und danach steht genau dieselbe Klassenarbeit wie immer, dann fragst du dich, ja, aber wieso haben wir das jetzt eigentlich gemacht? Plus, die iPads gehen mal nicht oder die Tablets und dann muss man irgendwas, wir brauchen Strom. Dann brauchst du eine Lösung und so weiter. Und dann sagst du, ja, dann kann ich es jetzt auch ohne machen. Und das gibt's jetzt auch. Ne? Die Reaktion auf die Digitalisierung mit dem Verweis, guck mal, Schweden und Dänemark, die gehen jetzt auch wieder zurück.
Ja, genau.
Und dann sag ich immer, genau. Das stimmt, aber wenn die einen Rollback machen, und zwar 3 Schritte nach hinten, sind die immer noch 2 vor uns. Also diesen Vergleich kann man halt einfach nicht machen. So. Ja. Aber ich will sagen, auf diesen Ebenen passiert was. Und jetzt kommt der eigentlich schwierige Punkt. Und ich hoffe, dass ich jetzt nicht zu spezifisch bin, aber ich muss das kurz versuchen zu erklären. Man kann ganz viel mit KI für und im Unterricht machen, ohne dass sich irgendwas verändert. Unterrichtsplanung mit KI, will ich das denn? Ist nicht die Unterrichtsplanung zu einem bestimmten Themengebiet genau das, was diesen Job so spannend macht? Also will ich etwas outsourcen, was eigentlich mir die Befriedigung, die Resonanz oder die Selbstwirksamkeit gibt, es selbst geschöpft zu haben? Ich stelle das jetzt nur mal in den Raum. Es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, ja, weiß ich nicht.
Dein Beispiel vorhin, ich brauche jetzt für den Bericht, den die Schülerinnen und Schüler schreiben, eine interessantere Kurzgeschichte als die, die mir das Sachbuch da anbietet. Ja, dann kann ich ja eine Mischung machen. Ich denke mir eine bessere Geschichte aus, aber ich kann die jetzt nicht zeichnen, weil ich kein Talent habe.
Zum Beispiel,
ja, genau. Lass die mir zeichnen, dann bin ich trotzdem Schöpferin meiner Geschichte.
Total, der Punkt ist nur, und das wollte ich damit sagen, du kannst denselben Unterricht machen wie vor vielen Jahren, nur das Arbeitsblatt ist eben mit KI erstellt. Es gibt im Unterricht eine kurze Phase mit KI. Du kannst sagen, also wir sind hier total modern und trendy, aber es ist nicht sozusagen das, was wir eigentlich bräuchten. Und das ist natürlich eine große Frage, aber eigentlich bräuchten wir ja die Idee davon, wie sieht Lernen im 21. Jahrhundert eigentlich aus? Also heißt das eigentlich wieder, ich gehe in eine Klasse, ich erkläre was, ich unterteile den Unterricht in Phasen, alle machen zur selben Zeit dasselbe, dann benutzen wir mal ein bisschen KI, dann so. Ja, und das Bildungssystem ist nicht nur sehr gut darin, starr zu bleiben, im Sinne von, die wollen einfach alle nicht, sondern gesellschaftliche und technische Entwicklungen so zu assimilieren, dass man sie hinterher gar nicht wiedererkennt.
Dass sich nichts ändert, ja, wie schön. Aber auf der anderen Seite, das haben wir hier auch schon diskutiert in den Bildungsfolgen, ist ja auch ein Argument immer, naja, die Lehrpläne sind sowieso so voll mit dem, was du irgendwie abhaken und wegticken musst. Oder ne, man muss, aber irgendwo müsste man auch was wegnehmen, ja. oder schaffen wir das?
Also, das ist der wichtigste Satz. Irgendwo muss man auch was wegnehmen. Ich war, was das Wegnehmen angeht, bis vor 2 Jahren, glaube ich, eher naiv, weil ich so dachte, naja, das kann ja nicht so schwer sein. Und die erste Erkenntnis, die ich mitbekommen habe, auch weglassen, ist ein schwieriger Prozess. Und zwar ist der in der Schule schon schwierig, weil bei den meisten Sachen, die man so macht und sagt, die hat man immer schon gemacht, da hängt irgendjemandem das Herz dran. Und das Zweite ist, je höher du in den Ebenen gehst, desto schwieriger wird es, was wegzunehmen, weil man sich das so vorstellen muss, dass zum Beispiel Lehrpläne, die irgendwann erstellt sind, in jahrelanger Arbeit mit 15 Professoren entstanden sind, wo jeder Professor versucht hat, dass mindestens ein wichtiger Satz aus seinem Oeuvre dort drin landet. Und das kannst du nicht halt mal eben so wegmachen. Ich glaube auch, dass das wichtig ist, damit man so in bestimmten Themen in die Tiefe gehen kann, überhaupt erstmal die Mündigkeit zu bekommen, die Urteilsfähigkeit, um zum Beispiel dann zu beurteilen, ist das, was aus der KI rauskommt, eigentlich jetzt sinnvoll oder nicht. Und du, machen wir uns mal nichts vor. Ich habe es gerade eben von Ethan Mollick gesagt, dessen, ich glaube, zweites Prinzip eben war, be the human in the loop. Sein erstes Prinzip ist, wir arbeiten immer mit der schlechtesten KI-Version, die gerade auf dem Markt ist, ja. Finde ich eine wahnsinnig tolle Erkenntnis, weil man ja sagen muss, also lange genug, also vielleicht gibt's bald gar keine Halluzination mehr. Was machen wir eigentlich, wenn die Antworten alle perfekt sind? So. Und ich glaube, deshalb hast du total recht, dass wir darüber nachdenken müssen. Auf der anderen Seite habe ich eine kleine Alarmglocke, weil ich gesehen habe jetzt, ich weiß gerade nicht welches Land, in einem bestimmten Land wird jetzt, ich glaube, ab der 10. Klasse Geschichte zum Wahlfach. Und in einem Land, in dem jetzt schon ein Drittel der jungen Leute unter 20 noch nie was vom Holocaust gehört haben, ist das wahnsinnig fatal. Ja? Das heißt, es ist auch nicht trivial zu sagen, was können wir eigentlich hier an Auswahl geben. Ich glaube, was auf jeden Fall wichtig wäre, ist, dass es irgendwie sein muss, dass Schülerinnen und Schüler in bestimmten Phasen in jeder Woche Freiraum dafür zu bekommen, auszuprobieren, eigene Fragen zu stellen, sie zu beantworten, verschiedene Techniken zu nutzen und zwar im besten Fall, ohne dafür sofort immer bewertet zu werden oder gesagt zu bekommen, naja, du kannst es halt nicht oder du bist halt jetzt jene Ziffer. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man mit so einer Selbstwirksamkeit aus der Schule dann irgendwann auch entlassen wird.
Gucken wir doch da vielleicht zum Ende dieser Podcast-Folge mal drauf. Was würdest du sagen, wäre denn gut für Schülerinnen und Schüler und für den, Erfolg, nicht sagen wir mal nach Leistung in der Schule, sondern dass sie halt bestmöglich ausgebildet aus der Schule rauskommen. Was wäre das Beste, mit KI zu arbeiten? Hast du schon gesagt, ohne KI zu arbeiten nicht mehr. Was sollte man da tun? Was muss sich da jetzt ändern?
Ich fand das gerade ganz schön, dass du an einer Stelle gestolpert bist. An der stolper ich nämlich auch und deshalb beschäftige ich mich so sehr damit. Es gibt ja dieses Argument, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, also müssen wir in der Schule auch Leistung bringen. Da würde ich sagen, absolut richtig. Das, was ich nur unterschiedlich finde, ist, was genau Leistung ist. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ganz viel von dem, was mein Nachdenken über das Bildungssystem geprägt hat, war die Theater AG. Weil in der Theater AG ganz viele Sachen auf einmal passiert sind. Da gehen junge Menschen hin und in einem Jahr werden die jemand anders. Die stehen anders, die gestikulieren anders, die können sich anders ausdrücken und einige von denen lernen 70 Seiten auswendig und können die nicht nur rezitieren, sondern darstellen. Die sind das. Also eine größere Leistung gibt's auch eigentlich gar nicht. Gleichzeitig ist das nicht in einer Klasse mit Gleichaltrigen. Die Notengebung spielt überhaupt keine Rolle. Und ich muss sie nicht dazu zwingen. Die kommen nachmittags, Freitagnachmittags dorthin. Und letzter Punkt, was ganz häufig passiert ist, es gibt eine Art Funken, der sich dann überträgt auch auf andere Fächer. Ne? Weil, wenn du zum Beispiel, ich mach's jetzt mal etwas überspitzt, wenn du mit mir jede Woche durch den Raum gehst, schreist, weinst, so tust, als wärst du ein Schwein oder ein Adler, wie ein Frosch hüpfst und dabei irgendwie komische Geräusche macht, ist dir danach ein Referat über ein Thema zu halten, auf das du dich vorbereitet hast, wirklich nicht mehr der große Act. Das heißt jetzt nicht, dass ich meinen würde, dass alle in die Theater AG sollen, aber Räume zu bieten, die dafür da sind, dass eine gemeinschaftliche Arbeit entsteht, die man durch sein eigenes Interesse will, ist die absolute Grundlage dafür, dann die Haltung zu haben, so und jetzt interessiere ich mich dafür, wie kann ich das denn noch besser lernen? Und dann erst kommt sozusagen KI ins Spiel. Und ich weiß nicht, es wäre auch mal interessant von den Zuhörern und jetzt vielleicht auch von euch, ja, wir haben ja über KI geredet, aber mir fällt halt auf, wie viel man, wenn man über KI und Bildung redet, auch über andere Dinge reden muss, weil eben natürlich nicht alle dieselben Voraussetzungen haben. Und deshalb ist das ganz spannend. Der Joscha Falk, der ist im Schulleitungsteam in Bayern, auch Fortbildner, der hat angelehnt an Beat de Billy-Honegger, der damals das Buch Mehr als 0 und 1 geschrieben hat und immer über das Lernen mit, über und trotz Medien spricht. Also jedenfalls in Anlehnung daran hat er gesagt, wir müssen mit, über, trotz und ohne KI lernen. Und das finde ich total sinnvoll, weil es sozusagen diese Dimensionen mit einbezieht. Und ich glaube, das, was in nächster Zeit wichtig wird, ist, da eine Balance zu finden und nicht zuletzt auch dieses Über-KI nochmal in den Fokus zu stellen, dass nämlich Schülerinnen und Schüler das eben nicht naiv verwenden oder Lehrkräfte vielleicht auch, ja, nicht naiv verwenden, sondern auch so ein bisschen den Hintergrund der Funktionsweise verstehen, damit sie es besser einordnen können.
Das ist schön, dass du das sagst, nämlich über dieses Thema, und zwar das angedachte Seepferdchen für künstliche Intelligenz, werden wir in einer anderen Folge sprechen. Und ich kann auch nur jeden ermutigen, in die Theater AG zu gehen. Da hat mich nämlich meine Mutter reingesteckt. Ich war ein sehr schüchternes Kind und seht, was aus mir geworden ist. Ein Jahr später war ich schon genau wie jetzt. Also sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Bob, es war ganz spannend, mit dir darüber zu sprechen, über dieses Thema. Wir möchten an dieser Stelle auch nochmal auf deinen Podcast verweisen. Der heißt Die Schule brennt. Den produzierst du für den SWR und ist auch zu finden hier in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt, ist doch ganz klar. Und du hast dein Buch ja auch am Anfang schon erwähnt.
Wie kommt mein Kind gut durch die Schule? Natürlich mit einem großen Kapitel über die Frage, wie gehe ich als Elternteil eigentlich damit um, dass man jetzt per Knopfdruck eigentlich jedes Thema in 10 Sekunden schon rausbekommt.
Also, wir können uns also noch Ewigkeiten mit dir befassen über Podcasts und Bücher. Das ist doch super. Ich fand schön, was du heute hier gesagt hast. Und ich glaube, dass es den einen oder anderen vielleicht dann auch nochmal zum Denken anregt, der sich mit dem Thema KI und Schule beschäftigt.
Und ich fand es auch wirklich schön, wie du gesagt hast, dass wir dann am Auslöser KI über alles mögliche andere reden. Das ist ja genau das, was mir auch immer gefällt, was wir ja eigentlich wollen. Eine KI ist erstmal eine Disruption, die uns an Hausaufgaben erinnert und wir reden dann über unsere Hausaufgaben jetzt im übertragenen Sinne. Und für mich war es auch nochmal interessant, meine Tochter ist ja auf der Waldorfschule, wo einige Sachen anders laufen, auch nicht alle Sachen brillant laufen. Aber zumindest mal einige Aspekte von dem, was wir hier auch heute diskutiert haben, schon heute eigentlich gang und gäbe sind, dass man da ein bisschen anders vorgeht. Also da gibt es ja auch Dinge, da könnte man mal schauen, die in der Praxis da sind, wo man vielleicht auch das ein oder andere mal klauen könnte. Die ein oder andere Idee ist ja mal Stichwort Theater AG. Ja, das ist da ja quasi eingebaut.
Ja, du sprichst mit einem 13 Jahre in der Waldorfschule plus Waldorfschul-Kindergarten, also genau.
Weißt wovon, du kannst ein Lied davon singen, ich verstehe, ja.
Ich kann da, genau, also ich kann da wortwörtlich kann ich da ein Lied von singen, genau.
Und das alles tanzen.
Ja, sehr gut.
Schön. Vielen Dank nochmal dir, ja, Bob. Prima. Und ich würde sagen, ich könnte mir vorstellen, dass wir uns einfach in Zukunft nochmal wiederhören.
Würde mich freuen. Bis
sehr
bald.
Sehr gerne, Mensch.
Ciao.
Bob. Bis bald.
Ciao.
KI und Jetzt ist ein Podcast von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Jeden Donnerstag gibt's die neueste Folge in ARD Sounds. Eine Woche später dann überall da, wo es Podcasts gibt.